Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Unser Tour 2017 Spezial Nummer 3, wenn man die Pre-Show nicht mitrechnet. Und wir hatten letzten Montag gesagt, entscheiden wir, ob wir innerhalb der Woche noch eine Sendung machen oder auf den Sonntag ausweichen oder dann Sonntag oder Ruhetag. Je nachdem, ob sich was tut, ob sich viel tut oder ob sich wenig tut. Und dass der Thomas, liebe Grüße nach München, und ich jetzt hier sitzen, sagt uns schon, es ist etwas passiert.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Und in den letzten 3 Tagen hat sich doch dann, ja, ziemlich viel getan. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir nehmen dann heute dann gleich noch eine Folge nach dem Ruhetag auf.
Genau. Es hat sich genug getan, dass man jetzt mal eine Sendung machen kann. Weil sonst, ich finde das auch, also ihr könnt uns da gerne auch immer ein Feedback geben. Ich finde es auch im Moment so diesen, nach 3 Etappen, nach 4 Etappen, dann hat man noch die anderen Etappen so ein bisschen präsent und muss nicht erst in seinem Gedächtnis, wo sonst genug Müll drin ist, in diesem Müll rumkramen, um was zu finden. Deswegen scheint mir das gerade so ein guter Rhythmus. Auch so im Vergleich, wir hatten ja mal diese Giro-Zeit, ne, wo wir jeden Tag irgendwie so ein 5-Minuten-Ding, das fand ich auch sehr, sehr gut, aber auch sehr anstrengend. Warst du ja auch damals involviert schon. Gut und anstrengend, aber jetzt im Moment, das finde ich ganz, ganz, ganz angenehm so in dem Rhythmus. Und wenn die Familien und Freunde und Arbeit und so alles das mitmacht, ist das ja noch umso besser. Also, wir waren stehen geblieben bei der Etappe, wo Rigoberto Urán
in Chambéry gewonnen hat.
Chambéry gewonnen hat. Es war Chris wieder mal, wie beim letzten Mal, ne, finde ich ganz gut so, Update, wo waren wir stehen geblieben? Die Etappe in Chambéry von Rigoberto
Urán. Am letzten Sonntag, ja.
Sonntag. Gesamtstand war damals nach wie vor Chris Froome. Gesamtklassement vor 18 Sekunden vor Aru, Punktentrikot war bei Kittel, Mountain-Trikot, wie spricht er denn aus? Baragui? Natürlich.
Bargui.
Und Simon Yates im weißen Trikot. So haben wir am Sonntag uns in den Ruhetag begeben. Ruhetag vorbei. Dienstag, Mittwoch waren die von uns so erwarteten Sprintankünfte. Und da lagen wir mit unserer Vermutung nicht ganz falsch, um es mal vorsichtig auszurücken. Etappe 10 war Sprintankunft. Ja, Etappe 10, ne? Warte mal, Etappe 10 von
Périgueux nach Bergerac.
Du gibst mir gar nicht mehr die Chance, mich zu blamieren. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Perjouy nach Bergerac. Und wie gehabt, also the same procedure as the day before and the other sprint before and the next sprint before and so on. Muss man so sagen.
Ja, aber bezeichnend für diese Tour de France, was also gar nicht so auf dem Schirm ist, wie diese Ausreißergruppen sich ganz leicht am Anfang schon bilden. Also wird bei Kilometer Null, sobald da irgendwie die weiße Flagge von Renndirektor Christian Prudhomme da runtergeht, attackiert, fahren 2 Mann weg und die werden weggelassen, weil es hat gefühlt auch gar keiner mehr Lust auszureißen, weil die Chancen eigentlich gen Null stehen, weil sich immer da noch Sprinterteams finden, die da die Ausreißer zurückholen und wir haben erst einen Fluchtgruppensieg gesehen, den von Lilian Calmejean in der Station de Rousse. Ja, und so war es auch da wieder. 2 Franzosen, Joan Ofredo und Elie Gesperre auf der Flucht, aber die hatten gegen die Sprinter keine Chance.
Nee, es sind auch noch, ich finde, es gibt ja auch noch genug Teams, die nichts vor, was heißt nichts vorzuweisen, das klingt so hart, aber eigentlich ist es ja so, ne? Also Dimension Data hat noch nichts in den Händen, die ja auch zumindest Richtung Sprint orientiert sind, leider natürlich unter dem Ausfall Kevin Cavendish, Team Trek-Segafredo, John Degenkolb an diesem Tag auf dem 2. Platz, hat auch noch nichts vorzuweisen, André Greipel mit Team Lotto, sieht's auch eher dürre aus, deswegen, die haben natürlich ein vitales Interesse, möglichst für Sprintankünfte zu sorgen. Wow, und deswegen ist das für Team Quickstep eigentlich auch gar nicht so unangenehm, ne? Also die können sich ja so ein bisschen, wir haben unsere Schäfchen im Trocknen und lass die mal.
Ja, aber denen wird ja mehr oder weniger die Arbeit abgenommen. Man könnte es ja auch zum Beispiel so machen, dass jetzt Team Lotto Sudal und Katjuscha Alpecin und auch Lotto NL Jumbo sagen, gut, wir schicken jeweils, versuchen mit 1-2 Leuten in die Fluchtgruppe zu kommen und dann lassen wir mal Quickstep alleine hinterherfahren, weil im Sprint haben wir sowieso keine Chance gegen Marcel Kittel. Da sind unsere Chancen auf einen Tagessieg aus der Ausreißergruppe ja dann doch vielleicht gleich oder sogar höher.
Ja, aber irgendwie läuft es darauf nicht hinaus. Und so kam es dann wieder.
Letzten Endes waren an dem Tag auch so wieder Lotto Sudal eigentlich ja, diejenigen, die da am meisten investiert haben und am Ende komplett mit leeren Händen da standen.
Tut einem schon, also ich empfinde dann immer schon so ein bisschen Mitleid für das Team. Wobei man in dem Fall sagen muss, ich glaube, Greipel hat in dem Team so ein Standing und sie wissen ja, dass er sein rechtes Bein dafür hergeben würde, noch eine Etappe da mal abzuschießen und sich sozusagen in dieser Art und Weise sich beim Team zu bedanken.
Ne? Ja, aber man muss auch ganz klar sagen, bei dieser Tour de France, er hat einfach nicht die Form, um einen Sprint zu gewinnen. Also war jetzt irgendwie zweimal Dritter, ich glaube einmal sogar Zweiter, aber das war dann doch eher, dass er da gut positioniert war und für ganz vorne reicht es einfach nicht. Und man muss halt sagen, Marcel Kittel, wenn du den in den ersten 20 Positionen auf die letzten 400 Meter bringst, dann ist da kein Kraut gegen gewachsen.
Nee, im Moment definitiv nicht. Und ich war ja einer von denen, die Kittel sehr, sehr kritisch gesehen haben und gesagt haben, ja, der ist schneller mit dem Mundwerk und schneller mit seinen Haaren als auf der Straße. Bei dieser Tour sehe ich einen Marcel Kittel so, wie ich ihn in der Form noch nie gesehen habe. Und ob man ihn jetzt als Typ mag oder nicht, das steht ja auf dem anderen Blatt, ne? Aber man kann die Leistung, die er je bringt, einfach nicht hoch genug einschätzen. Und da bin ich auch der Letzte, der dann an seiner Meinung festhalten will. Ein bisschen muss ich sagen, klingt blöd für mich, aber so wie Armstrong, ne? Auch wenn man ihn nicht so dolle mochte, vielleicht, oder das ist noch ein großer Euphemismus. Von der Leistung musste man, ne, auch wenn er vielleicht mehr oder weniger benutzt hat als andere, er war trotzdem derjenige, der am meisten trainiert hat und er war trotzdem derjenige, der vielleicht mit weniger Talent mehr erreicht hat, weil er diesen Ehrgeiz hatte und weil er so verbissen war. Und für mich das ist das so ein bisschen...
Jetzt war man sehr weit hergeholter.
Nee, Vergleich. gar nicht, überhaupt nicht. Also für mich so, ne, also wie ich einen Sportler wahrnehme. Ne, ich sag jetzt nicht, Kittel ist der neue Armstrong, sondern ich sag, das sind beides Fahrer, die für mich keine Sympathie, für die ich null Sympathie nicht, aber wenig Sympathien hatte, die aber mit ihrer sportlichen Leistung bei mir sich einen gewissen Respekt erarbeitet haben. Oder ich sage, Chapeau davor, auch wenn ich ihn nicht so mag, davor ziehe ich meinen Hut von dem, was er leistet. Und das ist ja eigentlich noch eine schwerere Leistung, ne? Also was haben wir nicht alles einem Ulrich durchgehen lassen und entschuldigt, weil er Sympathien hatte, aber sich so Respekt zu erarbeiten und zu erkämpfen, das ist ja schon etwas, was nicht,
Ja, aber die Mittel waren damals sicher andere als heute bei Marcel Kittel und von daher...
Ich hoffe es sehr, ich glaube es auch.
Aber und außerdem, der Lance Armstrong wäre, glaube ich, glücklich gewesen, wenn er hätte so sprinten können, wie Marcel Kittel es kann.
Ja, es geht mir gar nicht um die sportliche Leistungsfähigkeit oder so. Ne? Es geht mir nur um Sympathie, sich durch Leistung oder nicht vorhandene Sympathie, Anerkennung durch Leistung sich zu erarbeiten, trotz Mangel an Sympathie. Das ist so der Oberbegriff.
Ja gut, was man sagen muss, was die eigentliche Leistung von Marcel Kittel ist oder was erstaunlich ist, dass er sich im taktischen Bereich in diesem Jahr dort sehr weiterentwickelt hat. Also früher war es immer so, du hast gesagt, gut, wenn der keinen Zug von 5 bis 6 Fahrern vor sich hat, dann ist Marcel Kittel im Sprint verloren. Mhm. Aber das, was er jetzt macht, ist das genaue Gegenteil. Er hat auf den letzten 2000 Metern meistens noch Fabio Sabatini dabei, der ihn da in die ersten 20 Positionen bringt und dann sucht er sich seinen Weg von Hinterrad zu Hinterrad, was man in den letzten Jahren so überhaupt nicht gesehen hat. Mhm. Das ist eine neue Qualität, die Marcel Kittel in diesem Jahr dazu gewonnen hat und Absolut. Das macht ihn noch von einem vielleicht sehr, sehr guten Sprinter zu einem absoluten Weltklasse-Sprinter, also dem besten in der Welt momentan. Mhm.
Genau das meine ich auch, ne? Das ist Bestandteil des Ganzen. Also das ist etwas, wo ich sage, da ziehe ich meinen Hut vor, da hat er sich verbessert. Ne? An dem Tag auch nochmal, was wir schon mehrfach erwähnt haben, aber man vielleicht auch nicht oft genug sagen kann, unter den ersten Top 15 5 deutsche Fahrer, ne? Kittel, Degenkolb, Selig, Greipel und auch Jascha Sütterlin, von dem man nicht so wirklich viel richtig mitbekommt, aber der immer mal hier
ja, gut, der war dritter auf der Etappe in Richtung Station La Rousse, war kurz in der Ausreißergruppe, konnte dann aber am Anstieg diese Gruppe nicht mehr halten und ja, ist dann zurückgefallen. Aber ist ja, leidet so ein bisschen darunter, dass das gesamte Team Movistar wirklich in 1000 Einzelteile zerrupft ist.
Mhm. Ja, ja.
Aber man muss auch sagen, in dem Tag John Degenkolb Zweiter, da hatte da den richtigen Riecher, hat sich das Hinterrad von Marcel Kittel geschnappt. Ja, und hat aber selbst gesagt, er hatte dann Schwierigkeiten, überhaupt dieses Hinterrad zu halten und an Vorbeifahren war da gar nicht zu denken. Mhm. Aber zeigt auch, dass er da auf dem aufsteigenden Ast ist und es kommt jetzt noch eine Etappe, wo ich ihn ganz zu den ganz großen Favoriten zähle, die nach Rodé und da wird man sehen, ja, vielleicht kann er dann doch endlich mal seinen ersten Tour-Etappensieg feiern nach so vielen zweiten Plätzen.
Ja, hat er noch nie eine Tour-Etappe gewonnen, doch.
Nein, er hat schon bei den anderen beiden Landesrundfahrten Etappen gewonnen. Beim Giro hat er eine gewonnen, bei der Vuelta sind es, das sind unzählige.
Zehn?
Ja, kann sein. Okay.
Nee, hatte ich jetzt gar nicht am Schirm. Also hättest du mich jetzt gefragt, wann hat er meine Tour-Etappe gewonnen, hätte ich natürlich gesagt.
Ja, aber das ist ja auch für einen Sprinter so eine Art Ritterschlag, wenn du bei jeder Grand Tour eine Etappe gewonnen hast. Also ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Jahren war das bei der Vuelta, da hat er, glaube ich, mal 3 oder 4 Etappen aus Massensprints heraus, die vielleicht ein bisschen ansteigend waren, am Stück gewonnen.
Bist du sicher mit dem Giro?
Ja, er hat, glaube ich, in Ivrea oder so war das 2014 eine Etappe gewonnen.
Bist du wirklich sicher mit dem Giro?
100%, ja.
Weil ich bin ja ein großer, Pro Cycling Stats sagt mir da nicht so viel. Da sagt er 2014, wir reden über John Degenkolb, ne?
Ja, genau.
Da hat er gar nicht am Giro teilgenommen 2014.
Ja, vielleicht war es ein anderes Jahr, aber ja, auf jeden Fall eine Etappe gewonnen.
Echt? Dann werden wir hier mal Pro Cycling Stats anrufen und sagen, wo ist denn hier die Nummer? 021. Entschuldigung, ihr habt da einen Fehler. Beim Giro müsst ihr nochmal nachschauen. Komisch. Und ich verlasse mich da drauf.
2013 war das. 2013. Da hat er die 5. Etappe gewonnen.
Was ist denn? Also, das geht so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Bei der 5. Etappe hier
in
steht.
In Matera.
Ja. Hier steht es ja auch. Ich kann so nicht arbeiten. Matera, Cosenza nach Matera.
Da gab es so 1,5 Kilometer vor dem Ziel einen Unfall in einer Linkskurve und dann war Degenkolb ziemlich weit vorne oder beziehungsweise war an erster Position dann sogar und hat das nicht im Sprint gewonnen, sondern komplett die 1,5 Kilometer durchgezogen.
Wie soll ich denn da arbeiten, wenn ich nicht mehr meinen Statistikern hier glauben kann? Das kann doch nicht so sein. Also Marty McFly hätte auch nicht sein Wohlhaben bekommen, wenn ich in dem Buch alles richtig drin gestanden hätte. Müssen wir mal hier müssen Köpfe rollen. Das geht so nicht. Hier steht auch 10 Etappen bei der Vuelta, ja, und 10 Grand Tour Ergebnisse. Leute. Naja.
Ja, okay. Aber da kann man mal sehen, 10 Etappen bei der Vuelta zu gewinnen. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, wenn du mich jetzt fragst, wer soll lieber eine Etappe gewinnen, Degenkolb oder Kittel, da brauche ich nicht lange nachdenken, um da die Entscheidung zu treffen. Ne? Aber nun ja. Wollen wir nicht, also ich muss gestehen, ich ziehe meinen großen imaginären Hut davor. Vielleicht springen wir dann auch direkt schon zur nächsten Etappe, wo es jetzt auch eigentlich genauso wenig aufregend ist, wie es ausgegangen ist. Es ist Kittel die 5.
Ja, also diese Etappen, die Überführungsetappen, weiß ich nicht, ob man sich dann da einen Gefallen wird, tut die dann auch noch so lang zu machen, von Emil nach Po. Wie viel waren das? Das waren, glaube ich, auch
über 200 Kilometer.
200 Kilometer. Ja, und da hatten wir dann wieder eine Ausreißergruppe, die an dem Tag, glaube ich, aus 3 Fahrern bestand. Marco Marcato, Maciej Bodnar und Fredrik Backhardt. Und Maciej Bodnar, weiß man ja, dass das ein ausgewiesener Zeitfahrspezialist ist und der hat sich dann von diesen beiden verabschiedet und ist die letzten, glaube ich, 25 Kilometer solo als Solist gefahren und wurde dann auch erst tatsächlich 200 Meter vor dem Ziel gestellt.
Das war so ein Das ist so eine Nummer, wo man sich dachte, das könnte zum. Man ist ja immer im Herzen, man gönnt es ja fast jedem, der da das Herz in die Hand nimmt und losfährt. Da dachte man so, ach komm, einmal wäre es doch. Also ich finde immer, einmal pro Tour kann man schon mal aus einem Ausreißer das gönnen. Man kann es eben öfter gönnen natürlich, ne? Aber da dachte man so, ach komm, lass ihn doch und.
Ja, aber dann siehst du mal, wie die Sprinterteams das mit dem, über den Funk, wie sie da informiert sind, wie die das timen können. Also die könnten dich theoretisch 10 Meter vom Ziel stellen.
Ja, klar. Ist ja auch immer wieder ein Argument gegen den Tourfunk. Wobei diese Diskussion, vielleicht habe ich sie nicht mitgekriegt, aber dieses Jahr wird sie meiner Meinung nach weniger geführt als sonst. Ne? Also wir hatten sonst
weniger, ja.
Öfter mal Diskussionen.
Dafür hat man so viel darüber diskutiert, verkleinert man die Teams und das wird ja jetzt im nächsten Jahr dann auch auf 8 Fahrer bei jeder Grand Tour reduziert. Aber es gab, also man merkt da schon, also es ist was anderes, wenn jetzt ein Johan Ofredo vorne in der Ausreißergruppe ist und da insistiert gegen das Feld oder wenn ein Weltklasse-Zeitfahrer wie Maciej Bodnar da vorne insistiert. Kann mich gut daran erinnern, es gab bei der Vuelta mal eine Etappe, da war der Toni Martin irgendwie ausgerissen und der ist dann auch die letzten 30 oder 40 Kilometer solo gefahren und konnte dann nur zurückgeholt werden, weil Fabian Cancellara höchstpersönlich da die letzten 2 Kilometer von vorne gefahren ist.
Wollte ich gerade sagen, das erinnere ich auch noch, so ein bisschen virtuelles Zeitfahren Cancellara gegen Toni Martin war das, ne? Wo sich die zwei duelliert haben sozusagen auf...
Also da gilt eigentlich diese Regel... nicht mehr eine Minute pro 10 Kilometer auf einer Ausreißergruppe auf einer Flachetappe.
Nee, definitiv nicht. Und ich fände es ja immer lustig, wenn sich mal so ein paar gute Zeitfahrer zusammentun und einfach sagen so, heute reißen wir mal zu dritt aus. Es ist abends an der genau. Bar, am Ruhentag an der Bar abends, ne? So Toni Martin mit
Kirijenka, Bodnar.
Genau.
Und ja.
Das hätte auf jeden Fall mal, also das wäre so ein Ding, wo man sich, also da würde man noch das Jahr drüber sprechen, ne? Oder ein ganzes, wer weiß wie viele Jahre. Erinnerst du dich damals noch, als Martin mit Cancellara, also jetzt dafür zu spät, ne? Aber als Martin mit Cancellara und vielleicht noch, wäre es noch so ein Tempofahrer, so ein Tom Bohnen noch, ne? Der ist zwar kein Zeitfahrer, aber auch so ein langer, tempoharter Fahrer, wenn die mal ausgerissen wären, das wäre ein großer Spaß gewesen. Also einfach, weil sie es konnten, ne? Also weil es mal aus Spaß.
Ja.
Weil so eine Etappe wie heute, da müssen, also das ist ja auch für die Fahrer dann einfach nur so ein Dienst, ich glaube für viele Dienst der Vorschrift bis auf die letzten 10 Kilometer die Sprinterteams, ne?
Ja, aber man merkt auch so, also selbst den Klassementsfahrern ist es dann teilweise auf diesen Etappen langweilig. Also die unterhalten sich dann und sind auch froh, wenn sie dann irgendwie das Ding rumkriegen und die Zeit irgendwie totschlagen können. Mhm. Aber auf der Etappe muss man sagen, auf der Etappe von gestern...
Apropos schlagen...
Ja, es gab auch auf der gestrigen Etappe, da kommen wir ja gleich noch zu, ja. Daneben noch einige Stürze, also so zum Beispiel Dario Cataldov aus der Astana-Mannschaft hatte es da erwischt und in den gleichen Sturz war dann, glaube ich, auch Jakob Fuglsang verwickelt, der im Gesamtklassement sehr gut platziert war. Und der hat sich da einige Verletzungen zugezogen, also es war sogar, glaube ich, die Rede davon, dass er sich den Ellbogen gebrochen hat. Und extrem, eine extreme Schwächung für die Astana-Mannschaft, aber auch andere Fahrer wie zum Beispiel Alberto Contador sind auf der Etappe zu Fall gekommen, weil es dann zwischendrin durch doch war, weil da bestand auch so ein bisschen die Gefahr, wenn da mal ein bisschen Wind kommt, dass da das Feld auseinanderreißt.
Ich habe es ja bei der Arbeit, da läuft bei uns ja ein relativ großer Fernseher, wo man auch mal immer wieder vorbeigehen kann und da sah ich auch schon, ne, diese typischen Situationen von vorne, hat die Kamera aufs Feld gehalten und so diese Windkanten, die man von vorne dann ja sehr, sehr schön erkennen kann und da dachte ich auch so, mal gucken, was da wird und wie es da wird. Fuglsang hat, mein letzter Informationsstand war ein Haarriss im Ellenbogen, was wohl, Ellenbogen ist halt immer doof, weil du bewegst du halt, ne, bei jeder Armbewegung mit. War wohl auch ganz kurz, stand zur Debatte, ob er heute überhaupt starten kann. Er ist gestartet, ne, also er ist mit deutlich, wie soll man sagen, mit deutlich, also heute als 23. reingekommen, was jetzt noch nicht so extrem klingt, aber eine halbe Stunde Rückstand, das ist dann schon eine ordentliche Packung.
Ja, aber du bist natürlich, also es ist ja nicht
mehr Quatsch, 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 Entschuldigung, ich habe Mist erzählt. Das war das Gesamtklassement, wo ich drin war. Wo war er? Aber meine, das war auch so.
Er ist schon am Port de Ballet heute zurückgefahren.
Genau, eine halbe Stunde.
Daher kannst du eigentlich nicht mehr sagen, dass es das gleiche ist, weil du bist ja natürlich extrem handicapiert mit diesem Ellbogen. Also da kannst du ja überhaupt gar nicht mehr ordentlich am Lenker ziehen und vielleicht verlierst du da 20% deiner Leistungsfähigkeit. Mhm.
Ja, deswegen muss man eigentlich sagen, Hut ab, dass es trotzdem durchgezogen hat.
Also muss man generell sagen, vor diesen gestürzten Fahrern kann man immer nur wieder den Hut ziehen, ja. Mhm. Also so sehr vielleicht ein Alberto Contador auch über seinen Zenit hinweg ist, aber der ist jetzt schon irgendwie 4 oder 5 Mal gestürzt. Ja, aber steigt nicht aus, sondern fährt einfach weiter.
Mhm. Ja, hätte man... Frage ist, ich stelle mir immer die Frage, wie vernünftig ist es dann noch, ne? Also so ein Fuglsang, tut er sich einen großen Gefallen damit, dass er jetzt da weiterfährt oder wäre es nicht dann vielleicht einfach mal so, halt die Backen still, ne,
ja, aber gut, bei Fuglsang
muss man
sagen, er könnte jetzt, also auch wenn er aus dem Gesamtklassement rausgefallen ist er vielleicht immer noch ein akzeptables Teammitglied, was jetzt noch gebraucht werden könnte in den nächsten Tagen. im Gegensatz dazu, zum Beispiel in den ersten Tagen, ist mir immer wieder aufgefallen oder wurde immer wieder drüber berichtet, ein anderer Fahrer, Olivier Legac aus dem FDJ-Team, der da die ganze Zeit, also die ersten Tage, immer letzter im Gesamtklassement war und immer so ein bisschen davon bedroht war, aus dem Zeitlimit zu fallen, weil er einfach krank war, aber der scheint sich jetzt ganz gut da einigermaßen doch erholt zu haben und ja, da kann man auch sehen, dass es sich dann doch manchmal lohnt, weiterzufahren.
Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte es mal von der anderen Seite angegangen, vielleicht wäre es aber auch clever, so einen Vogel zu sagen, dann einfach mal so nach dem Motto, Füße stillhalten, nimm jetzt mal raus und dann bauen wir dich mal zur Vuelta wieder auf. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Ja, aber dann ist es vielleicht der entscheidende Mann, der dann fehlt, um den Angriff auf Chris Froome zu starten oder das gelbe Trikot zu verteidigen. Das ist also lieber da noch einen mit durchschleppen, der vielleicht irgendwie drei Ablösungen fahren kann, aber es sind vielleicht die drei entscheidenden.
Ja, okay. Ja, na klar.
Das wäre jetzt was anderes, würde er in der Mannschaft fahren, ja, die vielleicht um den 10. Klassementsplatz irgendwo in der Gesamtwertung fährt. Also da würde ich dann auch sagen, ja gut, es macht vielleicht keinen Sinn, hier noch weiterzufahren, dann bereite dich mal lieber auf die nächsten Saisonziele vor.
Mhm. Ja. Ja, andererseits, dann müssten sie halt auch jemanden haben, wo sie sagen, okay, wer wird deiner Meinung nach Kapitän für sie bei der Vuelta?
Bei Astana? Mhm. Ja, wahrscheinlich, denke ich, wird Fabio Aru auch die Vuelta unter die Räder nehmen.
Meinst du? Meinst du, der wird nicht, wenn er jetzt...
Also der Chris Froome zum Beispiel, der wird ja auch die Vuelta fahren. Und ja, da gibt es einige Kandidaten bei der Tour. Also ich denke auch zum Beispiel, dass der Chris Froome sich da so ein bisschen im Hinterkopf in der Vorbereitung gehabt hat, dass er in diesem Jahr endlich mal die Vuelta gewinnen will.
Hm. Ich bin gespannt. Also ich bin mit solchen... Ich finde solche Aussagen vor oder am Anfang einer Saison immer schwierig. Klar gibt es da interne Absprachen und wahrscheinlich den einen oder den anderen Plan. Aber ich denke mir immer, das kann nicht gut sein, sich schon vor der Tour. Wir hatten es drüber gesprochen, wie es misst mit Quintana beim Giro. Wie sehr hat er die Tour schon im Hinterkopf? Und ich kann mir, also in dem Fall, wo die Tour ja das der größere Event ist als der Giro, ist es vielleicht noch was anderes, wie nach dem Motto, okay, ich gehe jetzt die Tour de France an und dann schaue ich mal, was ich mit der Vuelta noch mache. Ne? Weißt du, wie ich das meine? Also das ist ja, die Priorität wird dann eine unterschiedliche sein.
Ja, aber natürlich ehrt es ihn dann irgendwo, diesen Versuch zu wagen, aber ja gut, das ist dann vielleicht, wird man auch seine Schlüsse dann draus ziehen. Mhm. Man sehen. Aber zurück zu der Etappe.
Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Es gab dann halt doch diesen Massensprint, also der Marcel Kittel, der war da wieder recht weit hinten in diesem Sprint und er musste dann um den vielbesagten, gerade eingeholten Maciej Bodnar, 200 Meter vom Ziel, musste er so einen Schlenker fahren und hatte dann Dylan Groenewegen am Hinterrad und der wird eigentlich von Tag zu Tag stärker, war auch in der ersten Woche da ein paar Mal zu Boden gegangen, unfreiwillig. Mhm. Ja, aber war einfach nicht zu schlagen, also der hat es dann sogar schon so ein bisschen ausrollen lassen und so 50 Meter vom Ziel fast schon die Hand in die Höhe gerissen, das konnte er sich da erlauben. Ja, und Etappensieg Nummer 5. Ja. Und damit, also wir haben es ja gar nicht gesagt, den Tag davor hat er sich den alleinigen Rekord für die deutschen Etappensiege mit 13 gesichert. Vorher hatte er den von Erik Zabel egalisiert mit 12. Ja, und man kann sich da schon fragen, wo soll das noch hinführen bei dieser Tour de France?
Ja, also wie viel?
Also ich habe es ja vorher gesagt.
Ja.
2014 7 deutsche Etappensiege, aber verteilt auf ganz viele verschiedene Fahrer. Vielleicht schafft es in diesem Jahr ein Fahrer alleine, dies zu egalisieren.
Ja, also du hast gesagt, mehr deutsche Siege als jemals zuvor. Sagen wir mal, wenn selbst wenn es egalisiert wird, dann ist es auch schon eine herausragende Leistung. Wenn jetzt die eine Etappe, wo du Degenkolb weit vorne siehst, gewinnt er, dann vielleicht noch der Greipel gewinnt auf dem Champs-Élysées, Toni Martin das Zeitfahren. Ich sehe schon, wir sehen das gleich. Ne, dann kann deine wirklich, die ich zugegebenermaßen am Anfang für etwas sehr optimistisch gehalten hatte, Aussage, ja, doch wahr werden, ne? Also klar.
Ja, und
Peter Sagan fehlt, muss man dabei auch irgendwie so in Betracht ziehen.
Was man dazu als Bonus noch, also was halt jetzt dafür als Bonus für Marcel Kittel noch abfällt, ist das grüne Trikot. Also da muss er sich jetzt eigentlich kaum punktemäßig noch Gedanken drum machen, weil er durch diese Etappensiege einfach ja im Verhältnis zu den Zwischensprints dann doch deutlich mehr an Punkten abgreifen kann als zum Beispiel Michael Matthews bei den Zwischensprints. Mhm. Und ja, er ist da einfach souverän vorne. Es wird ihm kaum noch zu nehmen sein, wenn er nicht aus dem Zeitlimit fällt. Und man kann schon fast sagen, the green machine.
Ja, also er liegt im Moment, stand heute jetzt mit 352 Punkten gegenüber Michael Matthews auf Platz 2 mit 222 Punkten und André Greipel mit 171. Also damit schon mehr als das Doppelte des Dritten und zwei Drittel des, Matthews hat nur zwei Drittel der Punkte. Also da müsst schon viel passieren, wenn das noch irgendwie mal wieder weggeht. Also das kann eigentlich nur durch Ausscheiden in welcher Form und wie begründet auch immer passieren.
Man kann ja natürlich auch jetzt noch die Frage stellen, wie wäre das, wenn jetzt noch, also wenn das komplette Weltklassefeld der Sprinter dabei wären. Also sein Teamkollege Fernando Gaviria hat 4 Etappen beim Giro gewonnen und das war jetzt zunächst mal von Kittel eine Ansage an Gaviria, ja. Aber auf der anderen Seite, ja gut, da müssen sie sich immer jetzt entscheiden, Quickstep, wen nehmen wir mit zur Tour? Und ja, Mark Cavendish, Peter Sagan und Arnaud Demar sind halt schon raus. Und was noch dazu kommt, mit Caleb Ewan fehlt noch ein weiterer Weltklasse-Sprinter, der die Tour gar nicht in Angriff genommen hat. Aber ich ja, weiß ja nicht, ob das...
Also ich würde jetzt nicht, also die Art und Weise, wie er gewinnt, ja, also so dermaßen dominant gewinnt, lässt mich jetzt nicht, also man, ne, das Argument, das gibt's ja öfter, ne, also er ist ja nur der Beste, der von denen, die gestartet ist. Man muss ja noch die anderen in Betracht ziehen, die nicht gestartet sind und so weiter. Aber so dominant, wie er die jetzt alle aus den Schuhen fährt, vielleicht hätte er mit einem Cavendish und mit einem Sagan nicht 5 Etappensiege, sondern nur 2, 3, 4. Ne? Also das halte ich ja durchaus für realistisch, ne? Für ein Szenario, was nachvollziehbar wäre. Aber selbst dann muss man sagen, dann ist er einfach wesentlich reifer, besser als in den Jahren davor. Jetzt vielleicht die ersten 2 Jahre sogar außen vor gelassen, aber die Jahre davor auch. Ne? Also ist er definitiv der beste Kittel, den wir je gesehen haben, mit großem Abstand.
Auf jeden Fall, und trotzdem denke ich, dass er im nächsten Jahr, dass für ihn kein Platz mehr bei Quickstep sein wird.
Meinst du? Also wie kann man, also da müssen aber jetzt einige Leute schon mit ganz dicken Portemonnaies durch die Gegend laufen.
Ja, aber ich denke, die haben einen super Sprinter, der viel, viel jünger ist, dem da vielleicht auf den, also sie können sich ja auch die beiden zusammen, denke ich, gar nicht mehr leisten. Und du kannst nicht dem Gaviria nochmal sagen, wir nehmen dich nicht mit zur Tour, dann sucht der sich ein anderes Team. Und ich denke, der Patrick Lefebvre, der ist ja bekannt dafür, dass er ein Schlitzohr ist, und der wird dann ja auch sagen, ja gut, ich habe dann Luxusproblem und ja, Marcel Kittel, der wird dann vielleicht auch, wird ja jetzt schon mit dem Team Katjuscha zum Beispiel in Verbindung gebracht, wird da wahrscheinlich auch ein besseres finanzielles Angebot bekommen. Weil der Alexander Christoph, der wird im nächsten Jahr, denke ich, nicht mehr da fahren. Aber da stellt sich auch die Frage, wer will den dann unter Vertrag nehmen zu guten Konditionen? Weil was der bei dieser Tour de France zeigt, dass... Ja, heißt da ja auch niemanden vom Hocker.
Nee, damit rechtfertigt er sicherlich keinen großen Vertrag, das stimmt. Also du sagst nächstes Jahr Kittel bei Alpecin, der Katusha Alpecin.
Vielleicht nicht zwingend bei dem Team, aber ich denke nicht mehr bei Quickstep Floors. Wobei ja noch nicht mal feststeht zu 100%, ob es das Team im nächsten Jahr noch geben wird.
Ja. Ich habe es notiert, ne? Mist Thomas an seinen Aussagen. Kittel mit Zabel und Martin bei Alpecin, alles klar, haben wir es notiert. Kommen wir zum großen Donnerstag.
Ja, wir wollten noch über diese eine Szene
da. Ja, gut, dass du sagst. Wird mit zweierlei Maß gemessen, wenn es darum geht, der eine verprügelt den anderen. Um es mal ein bisschen sehr, wie soll man sagen, flapsig und provokativ zu sagen. Wie sieht's aus?
Ja gut, also Nasser Bouhanni, da hat sich da also so einen kleinen Faustkampf mit Jack Bauer geleistet und
und niemand macht
Spaß. Der dann doch recht einseitig war, sage ich mal jetzt. Aber der Jack Bauer hat hinterher auch gesagt, er hat in der Szene eigentlich, also in dem Moment gar nichts davon gemerkt, weil er einfach so fokussiert darauf war, seinem Kapitän da zu helfen, und hat das Ganze so ein bisschen gestern beim belgischen Sender Sportza da runtergespielt. Aber man kann sich schon fragen, dass also der Nasser Bouhanni hat dann eine Minute Zeitstrafe bekommen, was eigentlich also der größte Unsinn überhaupt ist. Ja. Den tangiert das ja überhaupt gar nicht, ob er jetzt 2 Stunden 50 Rückstand hat oder 2 Stunden 51 im Gesamtklassement. Mhm. Und irgendwie, glaube ich, 200 Schweizer Franken Strafe. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, Peter Sagan ist für ein Accidental, also für eigentlich einen unabsichtlichen Unfall aus der Tour de France ausgeschlossen worden. Da stellt sich dann schon die Frage, ob da immer mit dem gleichen Maß gemessen wird.
Absolut. Also genau das war es, was ich auch gedacht habe. Also da muss man einfach mal die Verhältnismäßigkeiten so in Betracht ziehen. Also wir verlinken die Stelle nochmal, weil es einfach auch so, also man weiß auch gar nicht, was den Buhani da manchmal reitet, ne? Also was ist da los mit dem? Man muss sich doch auch als erwachsener Mann, sage ich mal, der weiß, dass überall irgendwie die Kameras sind und man ist unter ständiger Beobachtung, da muss man sich doch auch mal vergegenwärtigen, dass das einfach extrem dämlich ist. Ja,
ja, also, aber man muss ja auch sagen, also ich will den da jetzt gar nicht so in Schutz nehmen, den Nasser Buhani, aber er ist ja schon ein armes Kerlchen, weil jetzt bei jeder Kleinigkeit, die er irgendwie macht, weil er halt in der Vergangenheit durch solche Aktionen schon öfter aufgefallen ist, wird natürlich gleich da besonders hart auf den Sack eingeschlagen.
Und es gab dann sogar noch später, es ist sehr schön in dem Ausschnitt, den ich jetzt hier verlinken werde, er hat dann im weiteren Verlauf des Rennens auch nochmal, ich weiß nicht, was er gegen Quickstep hat, ich glaube gegen, sag mal schnell, Fabian Sabatini, ist er eben ins Rad sozusagen fast reingefahren. Guckt es euch mal an, wie gesagt, der Link ist jetzt in den Shownotes. Also ich mag ja Leute, ich kann es ja nachvollziehen, dass manchmal die Pferde mit einem durchgehen und Emotionen und so weiter, aber
ja, aber vergessen wir nicht, Nasser Buhani, im letzten Jahr konnte er nicht an der Tour de France teilnehmen, weil er sich bei den französischen Meisterschaften eine Woche vor dem Start eine Schlägerei im Hotel geliefert hat.
Eben.
Also das ist halt nicht gerade förderlich, dass man dann in solchen Situationen milde davonkommt.
Nee, im Leben nicht, ne? Also, und dafür ist er noch milde dagegen davongekommen. Und ich sag mal so, wenn eine Tour de France einen Buhani ausschließt, aufgrund von solchen Ereignissen, ja, mein Gott, ne, da kriegt jetzt kein Hahn groß nach. Also da wird in Frankreich jetzt vielleicht mal kurz was gesagt, aber dann ist auch gut. Und wenn ein Sagan ausgeschlossen wird, das ist halt ein herber Verlust eine Riesenshow hat man also sich selber genommen.
Also es kommt bei mir schon so ein bisschen das Gefühl auf, dass es da so einen kleinen Heimbonus gibt für die Franzosen, weil wir kommen nachher auch noch zu einer Szene, über die wir diskutieren werden, wo auch wieder ein Franzose, so wie es jetzt steht, ungeschoren davon kam.
Mhm. Ja, sollen wir einfach mal weitermachen?
Genau.
Also, ich muss mal ganz kurz hier was nachschauen. So, muss mal gerade hier. Ne? Also, kommen wir zur heutigen Etappe. Es war eigentlich von uns so ein bisschen auch schon gesagt, ja, also an dem Tag könnte es, hattest du nicht sogar gesagt, eine Ausreißer-Etappe wird es vielleicht?
Ja.
War in gewisser Hinsicht so, aber dann auch wieder nicht, ne? Muss man vorsichtig zu sagen. Also eigentlich kam es, ich sag's vorher schon zu meiner Entschuldigung, ich konnte es nur im Nachhinein am Ticker verfolgen. Die Bewegbilder hast du gesehen, aber im Ergebnis kommt es ja aufs Gleiche hinaus, zumindest, obwohl du etwas plastischer ist, wahrscheinlich erzählen kannst. Beschreib mal den Tag, so wie du ihn wahrgenommen hast. Also es ging, angerichtet war im Sinne von, es war eine Etappe, die im Grunde genommen auf einen Kategorieberg mit sich brachte und insgesamt zweimal erste Kategorie, zweimal zweite Kategorie und vierte Kategorie. Es war so ein bisschen aufgelobt, es fing langsam an wellig zu werden. Erster kleiner Berg, dann erste Kategorie, dann Hauskategorie schon. Lange Abfahrt und dann wieder zwei relativ kurz hintereinander kommende Anstiege mit einem sehr steilen Ende. Um das Profil der heutigen Etappe mal kurz zusammenzufassen.
Ja gut, also wieder sehr, sehr animierter Beginn und Kampf um die Gruppe, weil man halt auf der Etappe, weißt du, als potenzieller Baroudeur natürlich genau, da sind meine Chancen viel höher als auf einer Flachetappe irgendwie das Ding abzuschießen. Ja, und was halt ganz erstaunlich war, der Marcel Kittel hat da Manndeckung betrieben mit Michael Matthews, der sich da in die Fluchtgruppe absetzen wollte und das dann auch geschafft hat. Ja, und dann waren sie beide dabei und wo es dann halt erst spannend wurde, war so am Port de Balès, an dem Ork-Kategorieberg. Da gab es dann auch, glaube ich, Alberto Contador hatte da mal attackiert, kam dann aber nicht richtig weg und das Team Sky hat eigentlich im Prinzip den ganzen Tag ja das gemacht, was man von ihnen erwartet. Sie sind da allen nachgefahren, haben das Ganze zusammengehalten soweit. Und was für mich erstaunlich war, ich habe mir vorher gedacht, wenn du die Beine hast, um die Tour de France zu gewinnen, musst du am Porte Balès attackieren. Mhm. Aber es hat sich niemand, aber auch niemand der anderen Favoriten aus der Deckung gewagt. Ich weiß nicht, ob es deshalb war, weil das Team Sky so übermächtig erschien oder ob die halt einfach auch schon auf der letzten Rille fuhren. Aber ich glaube, da hat man heute vielleicht etwas verschenkt, da an diesem Berg. Weil der Col de Peyresourde zum Schluss, da weiß man, dass es unten rein ist, das ist halt einfach so ein Rollerberg. Das Ding ist nicht steil genug, um da wirklich große Differenzen zu erzielen. Und Sky hat
und
das
auch,
halt.
Und auch ein sehr gleichmäßiger Berg. Ne? Es gibt ja Fahrer, die kommen mit so Rhythmuswechseln und so weiter nicht gut zurecht, aber das ist ein sehr schön gleichmäßiger Berg. Ne? Einfach Gang finden, Tritt finden und hochrollen.
Genau, es war halt am Fuße des Peyresourde war, glaube ich, noch Stephen Cummings war da noch vorne. Und der ist dann aber auch im Peyresourde selbst, ist er halt relativ schnell eingebrochen, sage ich mal, und wurde eingeholt. Aber vor dem Peyresourde unten am Fuß, am Ende der Abfahrt, gab es dann noch so einen kritischen Moment für das Team Sky, sage ich jetzt mal. Da ist Kwiatkowski war, glaube ich, der erste Fahrer und dann Mikel Niewe hinterher. Die haben sich versteuert in der Linkskurve und der Kwiatkowski ist da so zwischen zwei Wohnmobilen durchgefahren. Also es sah richtig akrobatisch aus und Chris Froome ist dadurch auch von der Straße abgekommen, beziehungsweise hat diese Kurve einfach auch gerade ausgenommen mit Fabio Aru zusammen noch. Beiden ist da aber nichts passiert, sind auch gar nicht zu Fall gekommen und konnten das dann noch so halbwegs neben der Straße aussteuern. Und in der Favoritengruppe, ja gut, da hat man dann wieder gewartet und hat nicht attackiert. Beide konnten wieder aufschließen. Ja,
Das ist, warum ich mal mit dem Wohnmobil zur Tour will, weißt du, ne? Dann hätte ich den Froome und Aru direkt beide vom Rad ins Wohnmobil und
ja, aber
durch die Mitte. Wir hatten zwei schöne Räder.
Aber das Problem war ja, da saßen ja auch direkt Menschen noch vor diesen Wohnmobilen und die waren ja dann in dieser Situation natürlich völlig perplex, dass der Kwiatkowski da plötzlich, also da war wirklich nur so eine Lücke von einem Meter Breite oder so, wo der da durchgesprungen ist. Und mich hat es dann gewundert, dass selbst am Col de Peyresourde oben die letzten 2-3 Kilometer sind dann doch recht anspruchsvoll, dass sich da keiner probiert hat oder keiner mal probiert hat, das Team Sky zu testen.
Das habe ich in dem, was ich, als ich, wie gesagt, ne, am Ticker hinterher nachgelesen habe, habe ich mich auch gewundert, weil es kam, es war zumindest nirgends die Rede von irgendwelchen Attacken oder.
Ja, gut, was man sehen konnte,
also dass man diese Chance ungenutzt hat, weil hätte man, klar, wenn man hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber man hätte vielleicht schon da Froome aus den Schuhen fahren können und einen deutlich größeren
Vorsprung. Ich glaube nicht, dass man da hätte einen deutlichen Vorsprung hätte rausholen können. Man hätte vielleicht einen kleinen Abstand rausfahren können, aber der wäre dann wahrscheinlich zu Beginn der letzten Steigung oder in der Abfahrt vom Team Sky noch wieder zugefahren worden, weil die waren einfach so stark, also Kwiatkowski, der ist da ja noch den halben Peyresourde hochgefahren und dann waren noch Niewe und Landa da, die das Ganze sozusagen für Sky zum Ende gebracht haben. Was man nur gesehen hat, das erste prominente Opfer dieser Tempoarbeit des Team Sky war wieder Nairo Quintana, der schon unten rein in den Peyresourde da ziemlich große Probleme bekundet hat und dann auch so 300, 400 Meter vor der Kuppe stand Alberto Contador da fast still, also der hätte da nur noch 300 Meter gebraucht, um mit den Favoriten rüberzukommen, aber die beiden spanischsprachigen Fahrer, die hatten da heute wieder große Probleme, aber dann kam ja noch dieser letzte, sage ich jetzt mal, Hügel, 2,4 Kilometer mit 8,4% im Schnitt, wo man jetzt erwartet hätte, da gibt es vielleicht maximal irgendwie Abstände von 10 Sekunden, aber diese Rampe zum Schluss war dann doch brutal, muss man sagen, und da hat es dann das Gesamtklassement nochmal so richtig auf den Kopf gestellt.
Ja, man hätte, ich frage mich auch, oder habe ich mich, also so auf der, deswegen wahrscheinlich auch die Vermutung, es hätte eigentlich eine Ausreißergruppe gute Chancen gehabt, wenn man sich denkt, okay, die hätten über den einen Berg rüber in der Abfahrt vielleicht eine Gruppe von 3, 4, 5, sagen wir mal maximal 8 Leuten gut schnell runterfahren können, dann hätten die sich irgendwie über diesen kleinen Anstieg gerettet. Aber irgendwie wirkte er dann so zumindestens in dem, was ich gesehen, gelesen habe, am Ende doch nochmal gewaltiger, als wir es gedacht haben oder als man es auf dem Papier vermutet hätte.
Ja gut, also die letzten 500 Meter, das waren glaube ich eine Rampe von fast 20%. Mhm. Also es war schon so ein bisschen Murdery-artig. Und letzten Endes muss man sagen, das Team Sky hat sich da so ein bisschen ein Eigentor heute geschossen, weil die sind halt den ganzen Tag hinterhergefahren und am Ende hat man gesehen, ja, Chris Froome, der hatte da einfach nicht die Beine, um da noch bei den anderen dabei zu bleiben. Und somit hat man alle Ausreißer aufgesammelt und es gab halt noch Zeitbonifikationen für die Konkurrenz. Mhm. Und um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, Fabio Aru, beziehungsweise vorher war es noch George Bennett, der als erster attackierte, der wurde dann von Mikel Landa zurückgefahren. Dann hat Aru es probiert, Landa ist rausgegangen und da hat man schon gesehen, Chris Froome, der kann da nicht mitfahren oder man hätte halt noch denken können, es ist jetzt der typische Froome, der da erstmal seinen Rhythmus sucht und dann das Ding wieder zufährt.
Genau das habe ich, das habe ich beim Lesen nämlich gedacht. So nach dem Motto, holt er sich, ne? Der spielt sein Ding durch, der guckt schön auf den Tacho, wie viel darf ich fahren und macht das dann so.
Ja, aber wie das sah dann schon anders aus heute. Also kannst du schon sehen, also der ist da richtig teilweise zickzack dann gefahren. Mhm. Und Aru hat es dann als erster probiert und sind aber Rigoberto Urán und Romain Bardet haben dann nachgesetzt und Aru konnte es nicht durchziehen. Romain Bardet war dann der Stärkste, konnte sich den Etappensieg vor Rigoberto Urán sichern, dahinter Aru mit 2 Sekunden Abstand und Chris Froome, der hat auf diesen letzten 500 Metern 22 Sekunden eingebüßt. Also der ist wirklich explodiert.
Mhm. Unfassbar, also was heißt unfassbar, aber wirklich ein Zeitabstand, den man so nicht für möglich gehalten hätte auf so kurzer Strecke von einem
Tour-de-France-Favoriten. Wenn du den da ins Ziel fahren sehen hast, dann denkst du, der sitzt zum ersten Mal auf einem Fahrrad. Hm.
Werde ich nochmal nachschauen, auch dass er diese Szene. Was bedeutet das jetzt, also um es vielleicht so die Top 5 oder wie soll man sagen, mal die Wertung dann der heutigen Etappe mal so aufzugreifen. Insgesamt auf der gewonnen von Romain Bardet, deinen Favoriten für die Tour eigentlich, der vielleicht jetzt immer besser in Tritt kommt, immer besser in Schwung kommt. Hattest du nicht auch gesagt, er holt noch seine Etappe?
Ja, also das
ist jetzt, hast du auch wieder recht gehabt.
Ist jetzt ein Hattrick, also der hat in den letzten 3 Jahren immer eine Etappe gewonnen.
Überleg doch mal, ob du nicht doch mit Geld und Wetten da anfangen solltest. Also langsam, also ich meine, du müsstest natürlich denjenigen finden, der deine Wetten da so in der Form annimmt, aber so langsam habe ich das Gefühl, das macht Sinn. Bardet hat dann heute den Tagessieg geholt, völlig zu Recht am Ende des Tages auf dieser Etappe der Stärkste, vor Rigoberto Urán, Fabio Aru, Mikel Landa vom Team Sky dann auf dem 4. Platz. Und dann manches Martin Froome auf 7 mit insgesamt 22 Sekunden Rückstand heute. George Bennett, Simon Yates, Mikel Nieve. Dann auf Platz 11 Quintana, wo man jetzt glaube ich schon sagen kann, mit dem Endergebnis wird er nichts mehr zu tun haben.
Ja, er hat auch selbst gesagt, also man hat eine, dass es dann doch vielleicht jetzt ein bisschen, dass man einfach nicht die Form hat und dass man aber trotzdem jeden Tag jetzt das Maximale noch rausholen will. Also man hat sich schon ein bisschen vom Klassement verabschiedet. Was ich aber also für mich die große Polemik eigentlich dieser Etappe, die Querelen beim Team Sky, weil Mikel Landa, der ist seinem Kapitän davon gefahren. Mhm. Also der kam ja 5 Sekunden hinter dem Etappensieger rein und ja, man hätte gedacht, er versucht ja jetzt den anderen die Zeitbonifikation wegzuschnappen, was aber nicht geklappt hat. Und der hat sich nicht einmal da nach Chris Froome in dem Finale umgeblickt. Und ich habe auch nicht einmal gesehen, dass der Chris Froome zueinander gesagt hat, verlangsame irgendwie oder ja. Und da gibt's halt, also es gibt jetzt auch schon so ein Video, wo halt der Landa vor dem Teambus steht und da von dem Nicolas Portal richtig angeschnauzt wird.
Okay. Hat Landa in der Situation einfach nur gesehen, dass er die Chance hat, das Ding zu gewinnen und deswegen da sozusagen auf Durchzug geschalten?
Ja, aber man kann sich dann schon fragen, vielleicht ist nicht Landa der stärkere Fahrer. Mhm.
Wo ist er denn mal im Gesamtklassement? Also Mikel Landa im Moment 2,55, ist noch zurück, sehr, sehr gute 2 Minuten 40 irgendwie auf Froome. Jetzt wäre nicht das erste Mal, dass im Team Sky nicht der stärkste Fahrer dann den Toursieg holt. Ne?
Ja, aber erinnern wir uns an das Jahr 2012 in Peragurt, damals die Ankunft, wo Valverde gewonnen hat. Und dahinter gab es diese ähnliche Polemik beim Team Sky. Da hat Christopher Froome wurde da zurückgepfiffen, um auf Bradley Wiggins zu warten.
Aber warum hätte man, wenn das denn so der Fall gewesen wäre, wie, also damals und wie jetzt, also wenn es so eine Duplizität der Ereignisse gegeben hätte, warum hätte man ihn damals zurückrufen sollen und heute Mikel Landa nicht, oder er hat es ignoriert? Die letzten Tage, ich weiß nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber man hat ja auch gehört, dass Chris Froome verlängert hat. Ne? Also
und Landa wird das Team im nächsten Jahr verlassen.
Du meinst, er fährt jetzt einfach, was kümmert es mich, dass das so
Ja, es ist generell so ein bisschen so ein Fahrer, also das hat man auch schon zum Beispiel 2015 bei der Vuelta gesehen, als er da bei Astana fuhr, hat er eigentlich in der gesamten Rundfahrt gemacht, was er wollte. Und nur anstandshalber hat er dem Fabio Aru da mal auf der entscheidenden Bergetappe geholfen. Und ansonsten, ja gut, hat er sich gesagt, gut, heute nehme ich mal raus, dann muss ich nicht vorne arbeiten, obwohl mein Chef ums Leader-Trikot kämpft. Und es ist halt so ein bisschen so ein Querkopf.
Querkopf, das sagst du schon, Kwiatkowski. Aber das macht ja auch immer ein bisschen was aus, ne? Also im Sinne
spannend
von Unterhaltung.
Ist natürlich die Frage, wie wird das Team Sky vielleicht in den kommenden Etappen mit Landa operieren? Also man könnte ja auch sagen, zum Beispiel morgen schicken wir einfach mal Landa in eine Gruppe und der hat ja auch nur 2,55 Rückstand. Und dann kann sich der Froome hinten ausruhen und die ohnehin schon arg dezimierte Astana-Mannschaft muss dann wirklich sehen, wie sie den Landa zurückholen.
Du meinst also, dass sie den verheizen, wenn man es böse sagen wollen würde?
Ja, aber man könnte es ja einfach mal ausprobieren. Man muss man ja gar nicht irgendwie verheizen. Er könnte sich ja einfach vorne in die Gruppe setzen. Wenn eine große Gruppe weg ist, dann muss er auch gar nicht so viel mitarbeiten. Und dann könnte man den Aru dadurch gut isolieren und mit Froome dann zusteigen. Also haben wir noch gar nicht gesagt, das Ledertrikot hat heute gewechselt.
Genau, das bitte das noch erwähnen.
Aru hat zum einen 4 Sekunden Zeitbonifikation als Dritter bekommen und zum anderen hat er ja einen Vorsprung von 20 Sekunden auf Froome rausgefahren. Es waren, glaube ich, wenn ich richtig liege, 18 Sekunden Rückstand vor der Etappe. Genau. Der führt jetzt das Gesamtklassement mit 6 Sekunden vor Chris Froome an. Dritter Romain Bardet mit 25 Sekunden Rückstand. Vierter Rigobert. Ja. Wobei, am Ende der Etappe sah es ja eigentlich noch anders aus. Es war so, dass Rigoberto Urán und ein anderer Fahrer war es noch, 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen haben, weil sie nach der 20 Kilometer Marke vor dem Ziel noch Verpflegung angenommen haben.
Es war ein Cannondale-Fahrer noch, der auch, wo noch gesagt wurde, Urán und Bennett.
Genau, ja, die beiden waren
George Bennett.
Und aber es gibt es kursiert jetzt auch schon so ein Video, wo Romain Bardet das gleiche macht und er hat keine Zeitstrafe bekommen. Und das Team Sky hat auch, glaube ich, auf dem Gipfel des Peresurt noch Verpflegungsbeutel angenommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Kaugummis drin waren.
Ich stelle mir gerade vor, es gibt für mich ich mag keine Kaugummis, ja. Und es gibt für mich nur eine Situation, wo ich mir so eine Kaugummi vorstellen kann. Und zwar ist das beim großen Montagszug, ja, wo die Leute dann mit Kaugummis werfen oder durch die Sachen durch die Gegend werfen. Und da stelle ich mir gerade vor, wie die so Kaugummis in die Menge werfen. Im Sinne von Karnevals und so. Nee, glaube ich jetzt auch, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die da mit Kaugummis geworfen haben.
Ja, aber auch wieder so eine Juryentscheidung, wo ich mich jetzt frage, was soll das? Also wieso so eine Kleinigkeit? Vielleicht wird dadurch am Ende die Tour de France entschieden, weil 20 Sekunden sind in diesem Jahr viel.
Ja, und vor allen Dingen so wie es da im Moment, wo die Fahrer, wie eng es da ist, klar ist das viel. Aber ich glaube, ist der Drops gelutscht? Also ist das so die Juryentscheidung getroffen, die andere noch nicht? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da, also ne, der Abend ist noch lang, die Nacht ist noch lang. Und wenn ich jetzt zumindest das Team von Bardet wäre, von Aru wäre und mitbekomme, dass die einen bestraft wurden, aber Chris Froome nicht, da würde ich schon mal so einen Zettel mit einer gefälschten Handschrift bei den Kommissären unter der Tür so durchschieben und sagen, hier, guck mal hier mit so einem Foto, wie die Beutel. Also, fände ich jetzt noch nicht mal so moralisch verwerflich, ne? Also, bin ich mal, ich will es so sagen, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt, Das könnte ich mir.
Ja, also das Team Cannondale-Drapac, also der Jonathan Waters, der Teamchef, hat schon getwittert, sie akzeptieren die Strafe für Uran, weil sie gesagt haben, der Typ, der da stand und die Trinkflasche gegeben hat, den Bidon, der gehörte zum Staff. Und das war halt einer vom Team, das war nicht erlaubt. Sie akzeptieren das. Aber gleichzeitig auch gesagt, es gibt da so also ein Beweismaterial in Anführungs- und Schlusszeichen, dass der Romain Bardet das auch gemacht hat.
Ja, eben.
Also legen da jetzt zwar keinen Protest ein, aber für mich wird da wieder mit zweierlei Maß gemessen. Und gerade nach der Entscheidung gegen Buani und jetzt wird da wieder ein Franzose bevorzugt behandelt. Das ist natürlich schon irgendwo auffällig.
Ja, total. Also und da müssen sie vielleicht auch mal sich, also es ist, man macht sich als Jury halt auch ein bisschen unglaubwürdig, finde ich, in dem Punkt, ne? Wenn also so, wenn da so offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird oder so offensichtlich, man, wie hieß das schöne Album damals von Fetzbrot, wenn man auf einem Auge blöd ist, ne? Also das darf halt nicht sein und man macht dann ja jede Entscheidung, die man trifft, in gewisser Hinsicht unglaubwürdig und deswegen sollen sich selber den Gefallen tun und da zumindest nicht ganz so offensichtlich die Landsleute bevorzugen. Also das, da hat ja keiner was von.
Ja, aber die entscheidende Frage ist ja jetzt mal abgesehen davon, was passiert jetzt mit Chris Froome oder beziehungsweise was ist heute mit ihm passiert? Weil er hat selbst zugegeben, er hatte die Beine einfach nicht zum Schluss. Mhm. Und für mich war, also das sah ja für mich absolut spektakulär aus, wie der da auf den letzten Metern explodiert ist. Mhm. Noch, muss man sagen, ist er voll im Soll, weil er hat dieses Zeitfahren ins Velodrom in Marseille in der Hinterhand, wo er von den Leuten, die da vorne sind, der stärkste ist und auch, denke ich, eine Minute gut fahren kann. Ist zwar nicht so lang, aber da wird er vielleicht auf fast alle. Nehmen wir jetzt mal Rigoberto Urán aus, der da so ein bisschen ein Dark Horse ist oder in der Vergangenheit besser gesagt schon bewiesen hat, dass er ein richtig klasse Zeitfahrer sein kann. Den nehmen wir mal aus, aber auf die anderen kann er so gut eine Minute gut fahren. Aber stellt sich jetzt natürlich die Frage, haben die anderen da jetzt vielleicht Lunte gerochen und versuchen da das Team Sky auseinanderzuschrauben.
Ja, ja, klar. Also ne, man die Möglichkeiten, die sich geben, also anders, wenn man jetzt erstmal gesehen hat, oh, das angeschossene Tier, ne? Also der sind aber auch die gefährlichsten andererseits wiederum, ne? Also ich bin auch wie gesagt, im Kollegenkreis habe ich auch Leute, die Tour sehr gut verfolgen und auch wirklich Ahnung haben von dem, worüber da gesprochen wird. Und ich bin am Tisch vorbeigegangen und habe dem Kollegen nur so gezeigt, als ich gegangen bin heute am frühen Abend, so ich so hier, Urán führt und wurden die Augen groß. Ne? Obwohl ich auch, muss ich auch sagen, ich habe heute auf Urán wieder getippt, ne? Dass also Urán heute gewinnt.
Ja, war ja ganz knapp.
Ja, dummer. Also eigentlich mag ich ihn ja nicht mehr, ne? Seit dem Angriff, aber auch da bin ich jetzt so im Moment, also eigentlich habe ich mich nicht, vor einer Woche hätte ich mich noch gefreut, nach letzten Sonntag freue ich mich nicht mehr, aber andererseits, ich freue mich natürlich, dass die Tour dadurch wieder an Spannung, deutlich an Spannung gewinnt und also ich, kannst du dich an eine Tour erinnern, wir hatten das ja schon mal die Tage, also jeden Tag ist irgendetwas Besonderes, sei es Kittel mit dem vierten und fünften Sieg, jetzt die Geschichte heute, wo man eigentlich gedacht hat, vielleicht Ausreißer und es sich dann sowas ergibt. Also,
ja, aber das Faszinierende ist ja, die Etappen sind fast immer 150, 180 Kilometer langweilig und dann auf den letzten Kilometern passiert es immer erst.
Ja, ja, und dann könnte man es eigentlich auch, wie schon so oft bei uns gesagt, einfach mal die ersten 130 weglassen.
Ja, aber für mich, also ich denke nicht, dass da jetzt das Team Sky, vielleicht sind die jetzt auch ganz froh, dass das gelbe Trikot mal los sind und dann nicht mehr die Last des Rennens tragen müssen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt auf Biegen und Brechen versuchen werden, das Ding da jetzt zurückzuholen, weil die wissen ja genau, gut, wir haben da das Zeitfahren und der Froome wird das dann schon zurückholen.
Mhm. Andererseits, würdest du dich, wenn du Teamchef wärst, drauf verlassen und jetzt nicht Chancen nutzen,
die sich geben? Ich würde halt jetzt auf den Bergetappen, die jetzt noch verbleiben, würde ich sehen, dass ich da immer meine Mannschaft vorne an den entscheidenden Anstiegen einspanne und dann regelmäßiges Tempofahren und Ausscheidungsfahren veranstalte und gucke halt einfach, wer eine Schwäche hat und dann würde ich Gas geben. Hm. Aber ich würde jetzt nicht bewusst da eine Attacke setzen.
Nee, also dass Team Sky irgendetwas sehr, sehr Verrücktes macht, ich glaube, dafür sind sie bekannt.
Dafür sind sie zu angelsächsisch.
Ja, zu konservativ, zu vorsichtig, zu im positiven Sinne beharrend auf dem, was ihnen aber auch in den letzten Jahren ja den Erfolg gegeben hat. Das muss man ja auch so rum sagen. Ne?
Ja, aber gerade so vor dem Hintergrund, vor der Etappe von morgen, ist das natürlich jetzt eine spannende Ausgangssituation, weil die anderen, kann ich mir vorstellen, die werden morgen Feuerwerken, weil die gesehen haben, der Froome hatte da mal eine schlechte Phase und bislang war es ja immer so, bei seinen bislang 3 Tour de France-Siegen ist der Froome in der ersten und zweiten Woche richtig stark geworden, aber er hat in der dritten Woche nie zusetzen können. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das in diesem Jahr anders sein wird.
Aber weißt du, was den Unterschied macht zu den vergangenen Jahren oder was die Situation morgen zu einer deutlich anderes macht? Die Allianzen sind völlig unklar. Wer geht mit wem morgen oder in den kommenden 2-3 Tagen die Allianzen ein? Weil wenn ich mir das Gesamtklassement angucke, ne, sind da alles nur Fahrer. Also wir hatten Rigoberto Urán auf dem Schirm dafür, dass er vielleicht Quintana ein bisschen unterstützt. Wird das andersrum jetzt der Fall sein? Wird ein Quintana sagen, okay, vielleicht helfe ich da beim Kollegen so ein bisschen andersrum? Mikel Landa, wo wir zugespitzt sagen, der dreht frei, der macht was er will. Simon Yates würde ich jetzt mal so, ne, der, ich glaube, der ist uns relativ eindeutig, wird auch das weiße Trikot Verteidigung fahren und sich aus den anderen Sachen raushalten weitgehend. Daniel Martin 1,41 Abstand, ne, der denkt sich vielleicht, okay.
Wobei man sagen muss, also der Daniel Martin ohne diesen Sturz von Richie Porte, würde der jetzt in Schlagdistanz zum gelben Trikot immer noch sein.
Ja, ja.
Also der hat ja diese Zeiten.
Dann hätten wir aber auch noch einen Port irgendwo dazwischen am Rumtouren. Ne?
Genau, das wäre ja noch spannender gewesen. Aber ja. Man muss sagen, der einzige neben Chris Froome von diesen, sage ich jetzt mal, Top 10, der eine kompetitive Mannschaft, also eine wettbewerbsfähige Mannschaft hat, ist Romain Bardet. Also ein Fabio Aru, der fährt da mit einer Rumpftruppe, mit einem halb invaliden Jakob Fuglsang als stärksten Helfer noch rum. Rigoberto Urán, der hat da also auch kaum Unterstützung. Daniel Martin, das ist das halbe Team auf Kittel ausgerichtet. Orica, die sind jetzt auch nicht so mit super Bergfahrern besetzt. Und die Movistar-Mannschaft, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Mhm. Ja. Und Romain Bardet mit dem Team AG Désert, die ja wirklich auf der Etappe nach über den Mont du Chat gezeigt haben, dass sie auf Augenhöhe fast mit Sky kämpfen können auch. Von denen erwarte ich da viel. Und es wird darauf ankommen, weil man auch heute wieder gesehen hat, dass da keiner so richtig eine Raketenstufe zünden kann, mit der alle anderen distanziert. Da wird es drauf ankommen, auch wirklich, wie stark ist die Mannschaft und wie verhalte ich mich taktisch im Rennen. Also die Renntaktik wird in dieser Tour de France der entscheidende Faktor an der Waage sein.
Ja, ja. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend, gerade vom, ich will nicht sagen taktischen Hintergrund, aber welche Allianzen werden geschmiedet? Ne? Wer mit wem? Oder wird das jetzt alles Kraut und Rüben und alle gegen alle? Ja, also.
Ja, aber ich kann mir gut vorstellen.
Fangen alle.
Zum Beispiel und Nairo Quintana, die werden, denke ich, morgen verrückt spielen ein bisschen und da von Anfang an auf Angriff fahren. Und die werden natürlich da, wenn auch vielleicht unbeabsichtigt, aber dann vielleicht das Rennen des einen oder anderen Favoriten fördern.
Mhm. Ja, also es wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Ich glaube, gerade, vielleicht machen wir das jetzt direkt mal, gehen wir über so ein bisschen auf Vorausschau auf die nächsten Tage. Wäre, glaube ich, der richtige Zeitpunkt dafür. Heute war Etappe Nummer 12. Morgen, in Mathematik war ich mittelmäßig, aber 13 kriege ich noch hin. Morgen also auch wieder, ist das Pyrenäen, ne? Also,
ja,
kann man anderes sagen. Pyrenäen, es geht zur Sache.
Du siehst ja auf dem Papier, die Etappe ist 101 Kilometer nur lang. Und du wirst, denke ich mal, 90% der Fahrer vor dem Start sehen, wie sie sich auf der Rolle warm fahren. Mhm. Weil wenn du dich da nicht warm fährst auf dieser kurzen Distanz, dann kannst du ganz große Probleme bekommen. Dreimal erste Kategorie.
Aber Moment, wer war das denn? Die Tage habe ich in irgendeinem Fahrer einen ganz kurzen Artikel, ich weiß gar nicht, wo das war, gelesen. Ich komme jetzt nicht drauf, von welchem Team. Ich glaube, irgendein Niederländer war es. Wo sie sich auch alle vom Rennen warm gefahren haben, außer einem. Und der ist dann direkt in die, war das De Gendt oder irgendwie sowas? War der die Tage in der Ausreißergruppe?
Ja, aber der ist ja ganz schnell wieder rausgefallen hinten.
Ich weiß, nee, das war es irgendein anderer. Weiß ich nicht, komme ich nicht drauf. Irgendein Team, wo alle sich warm gefallen haben, außer einer, und der hat in dem Tag dann hier Rumble in the Bronx gemacht. Komme ich auch nicht drauf, wer. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie morgen sich auch warm fahren werden. Also morgen wird es ab Kilometer 1 zur Sache gehen. Hoffe ich. Glaube ich.
Ja, und ist dreimal erste Kategorie. Mhm. Und das Ziel nach einer Abfahrt, also die Abfahrt geht so, sagen wir mal, bis 14 Kilometer vom Ziel und dann noch so ein kleines, leicht abfallendes Stück. Aber man muss sagen, wenn man sich mal den, den letzten Anstieg anguckt, die Mur de Pergue, das sind 9,3 Kilometer mit 7,9%. Aber unten die ersten 6 Kilometer immer so 5-6%, auch mal nur 3%, aber dann kommt es. Die letzten 3 Kilometer bis zum Gipfel 13, 12,6, 11%, Spitzen bis zu 18%. Und man hat gesehen, heute in diesem Steilstück kurz vor dem Ziel, da konnte man Froome distanzieren.
Naja.
Ich denke, darauf setzen die anderen Favoriten morgen dort wirklich in diesen 3 Kilometern alles reinzuhauen, dann zu attackieren, vor der Kuppe einen kurzen Vorsprung rauszufahren und das irgendwie bis ins Ziel zu retten.
Wobei es von dieser Kuppe aus noch, sagen wir mal, so gut 25 Kilometer sind, ne? Und das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich visuell oder wie soll man sagen, die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Die Abfahrt scheint zumindest auf dem Papier nicht so zu steil zu sein. Ich hoffe, sie ist auch nicht so also sie sieht jetzt auf dem Papier eher gerade aus. Ich hoffe nur, das geht gut, weil ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, wenn ein Froome da seine Fälle davon schwimmen sieht, dann geht der all in. Dann fährt er da runter, dann spannt er meinetwegen noch einen Fallschirm auf, um noch mehr an Tempo aufzunehmen.
Ja, aber heute hat man auch wieder gesehen, das Wetter war also nicht jetzt das Beste. Also es hat, glaube ich, auch zwischendrin mal geregnet. Die Straßen waren feucht, haben auch wieder einige Stürze gesehen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, habe noch nicht geguckt, wie das Wetter für morgen werden soll. Aber wenn es da auch wieder schlechte Witterungsbedingungen gibt, dann könnte das interessant werden. Und vor allem auch, ja, was du gerade gesagt, ist da noch ein Stück bis ins Ziel. Aber es ist natürlich die Frage, wie man da, wenn man sich mannschaftstaktisch da clever verhält, hat man vielleicht noch vorne in der Gruppe ein oder zwei Leute, die einem dann helfen. Und da wäre halt zum Beispiel Ager Dessert für mich so ein Team, die das anstellen könnten, die da zwei Leute in der Fluchtgruppe platzieren könnten, die dann dem Romain Bardet vielleicht noch helfen.
Mhm. Ja, ja, natürlich.
Also zum Beispiel auf der Etappe nach Chambéry über den Mont du Chat, über diesen Katzenberg, da hatten die ja auch die ganze Zeit viele Leute vorne und der Bardet hat dann ja am Ende der Abfahrt sich absetzen können. Hätten die da noch einen vorne gehabt, dann hätte das vielleicht gewonnen.
Ja.
Und Froome konnte den ja nur zurückfahren aufgrund der Schützenhilfe von Astana.
Ja, ja,
ja.
Und wie sehr wird Aru den Vogelsang vermissen? Auch noch so eine interessante Frage.
Ja, ich fürchte fast, dass der Fabio Aru da morgen schon am ersten oder zweiten Berg isoliert sein wird.
Ja.
Aber ist halt auch die Frage, wie sich das Team Sky da jetzt verhält. Verhalten die sich immer noch so, als wenn sie jetzt die Chefs im Ring bei der Tour wären und das gelbe Trikot hätten? Oder halten die sich mal zurück?
Mhm.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da zurückhalten. Also sie werden versuchen, das Rennen zu kontrollieren.
Mhm. Ist ja für Froome kennt das ja auch fast nur. Er kennt ja nur das kontrolliert durch seine Jungs kontrolliert.
Ja, man hatte gesehen bei der letzten Vuelta, als er da auf dieser, das war übrigens auch so eine super kurze Etappe, als da Alberto Contador und Nairo Quintana ihm da etliche Minuten aufgebrummt haben, da musste er mal von hinten einen Rückstand aufholen und ja, da ist ihm herzlich wenig eingefallen.
Also man kriegt definitiv, finde ich, dieses Jahr, weiß nicht, ob es auch an unseren kürzeren Aufzeichnungsrhythmen liegt, aber ich fühle mich dieses Jahr auch durch die Spannung so nah dran an der Tour wie schon lange nicht mehr. Das gefällt mir.
Ja, gut. Aber sagen wir mal so, Froome muss ja keine Zeit gut fahren. Also solange
Es schadet aber auch nicht.
Ja, aber er wird jetzt nicht, also ich denke nicht, dass der morgen irgendwie versuchen wird, wenn er nicht sieht, dass einer seiner ärgsten Konkurrenten schwächelt, wenn Aru zum Beispiel schwächelt, wird er sicherlich sich vorne selbst mit einspannen und am letzten Berg Tempo fahren, aber er wird jetzt nicht bewusst da eine Aktion starten, seine Mannschaft einspannen und dann da eine Raketenstufe nach der anderen zünden und selbst attackieren, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, vor allen Dingen, es gibt ja noch Etappe 17, 18 gibt es nochmal ins Hochgebirge und wie gesagt, das vorletzte Einzelzeitfahren.
Ja, und wie gesagt, ist auch die Frage, wie er sich von heute erholt oder ob das heute nur eine Schwäche war oder ob das jetzt, ob er jetzt abbaut oder ob er wieder zulegen kann, also es ist
er hat ganz heute spannend. So ein typischer Port-Tag war das irgendwie, ne? So ein Port. Der hätte dann wahrscheinlich 3 Minuten kassiert, aber so mal einmal den schwachen Tag haben, was man von ihm sonst nicht kennt. Warten wir mal ab. Morgen die relativ kurze Etappe mit diesen drei Bergen.
Aber du weißt ja, was morgen auch für ein Tag ist.
Nee, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber jetzt weiß ich es.
14. Juli. Französischer Nationalfeiertag.
Bardet wird also morgen attackieren. Bis zum
und du kannst zu 99% davon ausgehen,
dass Thomas Vöckler in der Ausreißergruppe ist.
dass jeder Franzose morgen einfach mit 150% fahren wird. Also die werden auf Teufel komm raus alle attackieren. Also alle Franzosen, die es im Feld gibt.
Ja, stimmt, hatte ich nicht auf dem Schirm. Gut, dass du mir das sagst, dass ich das bei meinem Tipp noch bedenke. Das hätte ich jetzt vergessen. Beim Tipp zu berücksichtigen. Wer macht's morgen, deiner Meinung nach?
Das ist ganz schwierig. Kann gut sein, dass auch noch einer auf dieser kurzen Etappe einer aus der Fluchtgruppe durchkommt. Mhm. Oder dass es halt wieder ähnliches Szenario wie auf der Etappe nach Chambéry gibt, dass eine kleine Favoritengruppe einen Sprint austrägt. Oder vielleicht auch einer als Solist ankommt. Also es ist ganz schwierig zu sagen.
Ich tippe morgen auf einen Solisten, aber ich kann auch nicht sagen, wen. So einer, so ein guter Abfahrer, der sich irgendwie mit den Profis, mit den Favoriten hochstiehlt und dann absetzt. Vielleicht so ein, also ich werde morgen wahrscheinlich auf der Sicherheit halber auf so ein, weißt du, wer morgen so ein Kandidat wäre? Auch wenn er heute so fertig aussah, vielleicht hat er heute auch nur ein bisschen so ein Contador. Den könnte ich mir vorstellen, dass der aus einer Ausreißergruppe mit ein paar Ausreißern so eine Gruppe initiiert, um zumindest noch einmal was zu siegen.
Ja, klar. Das wäre eigentlich das Traumszenario. Contador und Quintana zusammen in der Ausreißergruppe und einer von beiden gewinnt im Sprint.
Miguel Landa neben sich mit.
Genau, ja. Und dann
und fahren den ins Gelbe, nur um den Froome zu ärgern.
Ja gut, da halten die Spanier dann vielleicht oder beziehungsweise die spanischsprachigen Fahrer unter sich zusammen. Was ganz spannend ist, also so wie man jetzt auch sieht, schade immer noch, dass es das Team Euskaltel nicht mehr gibt. Weil Mikel Landa und Mikel Nieve sind zwei Fahrer, die aus diesem Team entspringen und man kann sich vorstellen, wie stark eigentlich oder welche große Rolle dieses Team immer noch spielen würde bei der Tour de France mit den einheimischen Fahrern.
Ja.
Und du darfst nicht vergessen, zum Beispiel, Mikel Landa hat den Giro d'Italia schon gefahren und hat das Bergtrikot gewonnen und war in der dritten Woche eigentlich der stärkste Fahrer.
Ja, sowas möchte ich gar nicht hören. Sowas macht mir eher Sorge, wenn ich sowas höre. Ein spanischer Fahrer beim englischen Sky-Team, der sehr, sehr stark fährt über einen langen Zeitraum, da gehen bei mir eher Alarmglocken los als alles andere.
Wobei, er ist ja Baske.
Ja, der wird jetzt trotzdem noch, sein Pass, vielleicht Pass Spanier, vielleicht kann man das so sagen. Samstag die Etappe, die dann kommen wird, so eine Etappe, die ersten 80 Kilometer, sehr, sehr langweilig. Und dann wird es ein bisschen wellig, aber ich glaube, das wäre auch so eine Ausreise, wo ich es, wenn ich Ausreißer wäre, würde ich mir die auch aufs
Ja, es gab die ähnliche Etappe vor zwei Jahren, 2015, glaube ich, ist fast auch das gleiche Finale, die letzten 570 Meter mit 10%. Damals die Etappe gewonnen, also war eine der bleibenden Etappen von der Tour 2015 von Greg van Avermaet im Sprint vor Peter Sagan. Und das war das erste Mal so, dass Greg van Avermaet ist gelungen, ist einen Peter Sagan in einem Bergaufsprint zu schlagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Team Trek-Segafredo an dem Tag großes Interesse daran hat, das Rennen zu kontrollieren und für John Degenkolb da zu fahren, weil das ist für mich so ein Kandidat, das ist eigentlich so die Ankunft, die ihm eigentlich am meisten liegen sollte bei dieser Tour, wo er die größten Chancen haben sollte.
Also du sagst Samstag Degenkolb-Tag?
Ja, ich hoffe.
Okay. Ja, ich muss mir das hier alles notieren für meinen Tipp. Alles notieren. Also ich mache das hier. Wenn ich einen Blumentopf gewinne, dann kriegst du den Topf und nicht die Blumen. Sonntag dann wahrscheinlich möglicherweise, je nachdem wie unsere Verfassungen sind und was passiert, der Tag der nächsten Aufzeichnung, wenn alles, wenn's so läuft, wie wir es uns vorstellen, so eine ganz komische Etappe, also auch würde ich dann mal wieder unter
überprüfen. Ja, aber ich glaube, das ist, also da sind wir dann, glaube ich, im Zentralmassiv und ja gut, es ist schwierig einzuschätzen, weil es auch wieder so ein Erstkategorieberg, sogar zwei Stück da mit drin und einer, ja, der ist 40 Kilometer vom Ziel, 8,3 Kilometer mit 7,4% im Schnitt, aber in der Gegend, du weißt ja, also die Straßen sind schmal und der Belag unheimlich schlecht und ja, da kann viel passieren.
Ja, das ist so eine also völlig unausreichende Etappe, ne? Wenn jetzt an den Tagen davor, die alle komplett So, wirst du gleich verhaftet. Wenn die an den anderen an den zwei Tagen davor sich komplett aufreiben und fertig sind mit der Welt, ne, dann kann es sein, dass an dem Tag gar nichts passiert. Es kann aber auch genauso gut sein, wenn die am Tag vorher einen ruhigen machen, dass an dem Tag wirklich die Hütte brennt, so komplett unberechenbar. Also
ja, aber du musst ja auch bedenken, es ist der letzte Tag
vom Ruhetag.
Die letzte Etappe, genau, vom Ruhetag. Und da kann man sich schon mal da vielleicht nochmal aus dem Fenster lehnen, weil du weißt, dass es Ruhetag. Aber apropos Ruhetag, also da gibt es ja auch ganz verschiedene Strategien, wie man da rangeht. Und was ich jetzt ganz interessant fand, was da Lance Armstrong mal erzählt hat, er ist am Ruhetag zwar nur 2 Stunden immer gefahren, aber seine Teamkollegen haben ihn gehasst, weil er diese 2 Stunden einfach voll Anschlag gebolzt ist.
Ja, der hat viele Gründe, dass Leute ihn nicht mochten. Aber der Erfolg hat
ja, aber ganz, ganz unterschiedlich. Und manche Fahrer, die machen halt auch einfach gar nichts am Ruhetag.
Mhm. Ah, ich würde wenigstens aufstehen und frühstücken gehen.
Aber am letzten Ruhetag zum Beispiel, das war auch wieder sowas, da hat, normalerweise ist das gelbe Trikot, ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, aber das gelbe Trikot gibt am Ruhetag immer eine Pressekonferenz.
Ja.
Und das Team Sky hat gesagt, wir machen keine Pressekonferenz, wir geben so Aussagen an die Presse raus. Und da gab es auch viele Leute, die sich dann hinterher darüber aufgeregt haben, dass der Chris Froome da nicht Rede und Antwort stand.
Ja, aber dann, ich kann die Aufregung nachvollziehen, ne? Also Presse und Tradition und so weiter. Andererseits, ich weiß doch, heutzutage wird so viel gemacht und so viel dem Erfolg untergeordnet. Und wenn ein Fahrer sich gerade da in dem Moment einfach nicht danach fühlt oder wie soll man sagen, es für den Erfolg als besser ansieht, nicht dahin zu gehen, dann kann ich das verstehen, ne? Dann soll er es auch nicht machen. Also gibt da halt seine Dokumente ab und gut ist. Also ich würde auch da nicht hingehen, wenn ich meinen würde, das würde die Chancen, dass ich das Ding gewinne, minimieren, würde ich da auch nicht hingehen. Punkt, aus, Feierabend. Also da jetzt meine Sympathien dem Team gegenüber mal unfallen genommen, das würde ich auch machen. Also ich kann mich noch an viele Jahre erinnern, ne, also wo der ja einem Jahr saß er ja fast weinend da, weil ihm so die vielen Vorwürfe gemacht wurden. Ja, mein Gott, dann würde ich in dem Moment dann auch sagen, ey Kinders, ihr habt mich in den letzten Jahren hier, ne, dann braucht ihr euch jetzt nicht wundern, wenn ich mich da auch mal anders verhalte. Finde ich legitim. Also würde ich ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber was ich finde halt, also oder was sich für mich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir dieses Jahr echt eine sehr spannende Tour haben und dass ich mich freue. Also man ist so sehr gespannt darauf, was in den kommenden Tagen passiert. Und in manchen Jahren war die Tour einfach schon so früh, dass man, erinnerst du dich an den Giro, wo ich sehr früh schon gesagt habe, Giro ist entschieden, lag natürlich falsch, aber ich habe diesmal das Gefühl, dass bei der Tour noch gar nichts entschieden ist. Dass da noch so viel passieren kann und auch so viele unterschiedliche Sachen passieren können, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt bin.
Ja, aber...
Wird weggenickt?
Nee, ich habe gerade was Interessantes gelesen.
Okay.
Und zwar der...
schieß durch los.
Teamchef von Cannondale, also geschrieben, dass die Verantwortlichen von der UCI noch nicht auf seine Anfragen da bezüglich dieser Zeitstrafe reagiert haben.
Mhm. Ja, kann er ja nochmal, vielleicht sollte er das nicht per Twitter machen, sondern irgendwie einen Protest einreichen. Vielleicht ist das erfolgreicher.
Ja, aber man hat ja gesehen, beim Team Bora, es hat auch nichts gebracht.
Nee.
Aber gut, sei es drum. Also für mich ist immer noch so, dass der Chris Froome da eindeutig der Mann ist, den es da zu schlagen gilt. Und wenn der jetzt nicht morgen oder, ja, wenn die anderen nicht mal ein bisschen mutiger agieren, dann ist der Toursieg, wird man ihn da in der Sänfte zum Toursieg fahren und der Rest kämpft nur noch um den zweiten Platz.
Das, warte mal, kannst du das nochmal wiederholen, dass ich das kurz notiere? Ist man nicht mutiger, fährt man in der Sänfte zum zweiten Platz? Ist das so zusammengedampft etwas?
Nee, man fährt nicht in der Sänfte zum zweiten Platz, sondern Chris Froome wird in der Sänfte zum Toursieg gefahren.
Ist man nicht mutiger, fährt man in der Sänfte. Nein, wir haben ja keine lustigen Sendungstitel bei der Tour, sondern da haben wir immer unser Spezial. Deswegen,
ja, aber zum Beispiel Fabio Aru, der muss ja theoretisch attackieren, aber er hat nicht viele Optionen. Also er hat nicht mehr viele Mannschaftshelfer auf gutem Niveau, die ihm da irgendwo helfen können.
Hm. Es wird spannend. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich. Haben wir irgendwas vergessen noch? Nee, wir müssen uns bedanken. Und vor allen Dingen, sehr, sehr lustig, wollte ich dir erzählen, aber das kann ich ja jetzt auch während am Mikrofon sozusagen machen. Wir sind mittlerweile so weit, ja, dass uns Hörer schon schreiben. Also ich bekam heute Nachmittag auf Nachhauseweg sozusagen per Twitter mitgeteilt. Moment, ich such's gerade raus. Da kann ich also morgen früh mit einer neuen Folge Will Home Podcast in meinem Podcatcher rechnen. Also wir hatten ja gesagt, wir zeichnen nur auf, wenn wir etwas, wenn etwas aufregend genug ist, wenn es aufregend genug ist, dass es sich lohnt. Und anscheinend war es aufregend genug, dass wir es wurde schon vorausgesehen, dass wir aufnehmen. Also uns eine gewisse Konsequenz kann man uns wohl nicht absprechen. Das, was ich ganz gut finde, so in dem Sinne.
Ja.
Ja. Und es wird dann offensichtlich schon erwartet. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei der Tour wie wir. Ich hoffe, wir werden uns am Sonntagabend vielleicht hören, wenn nichts dazwischen kommt. Es gibt noch so eine traurige Sache hier in Köln, die am Sonntag stattfindet und da muss ich vielleicht mal oder möchte ich gerne vorbeischauen. Wenn nicht am Sonntag, dann am Montag oder wenn ich am Montag, dann an einem anderen Tag. Ihr werdet definitiv von uns von der Tour hören. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Unterstützung und gehabt euch wohl. Tschüss.
Tschüss.